meiner Frau Olga und auch den Kindern. Sie wäre heute gerne auch hier bei euch gewesen. Leider ist sie seit gestern erkältet und ist deswegen ja heute zu Hause. Ich soll euch trotzdem grüßen, sie wäre gerne hier gewesen heute. Klappt leider nicht. Dann soll ich euch auch ja, von den Männern nochmal grüßen, ganz speziell. Und ich war bis gestern Abend dort und ich kann bezeugen, dass das stimmt, was Arthur gesagt hat aus der Theorie, aus den Bildern, die er gesehen hat. Wir hatten eine sehr gute Zeit bis gestern Abend und ja, ich denke, heute Morgen werden sie auch noch eine gute Zeit haben. Wir haben gestern Abend noch eine gute Wanderung gemacht, eine Schnitzeljagd und abends dann gut gegessen. Das war wirklich sehr gut. Ja, ich soll euch grüßen und ja, ich denke, sie werden heute auch wiederkommen. Sie müssen das Haus ja verlassen, von daher könnt ihr sie erwarten, auch wenn es ihnen dort sehr gut geht. Ja, und dann waren wir vorletzte Woche, eine Woche an der Nordsee als Familie, in einer Ferienwohnung dort in Großheide, ganz in der Nähe von Tobias und Mirjana. Genau, da konnten wir auch einige Zeit mit ihnen verbringen und auch von ihnen soll ich euch grüßen. Und sie haben jetzt auch schon vor 2-3 Wochen eine Nachricht ja an die Gemeinde weitergeleitet, die Sie baten mich, die auch einmal vorzulesen, damit auch ja, die Gemeinde Bescheid weiß. Liebe Gemeinde, wir danken euch für eure Gebete, für uns und vor allem für Mirjana. Ihr geht es in der Schwangerschaft wirklich sehr gut. Der Geburtstermin rückt näher und zwar ist es offiziell der 19. Oktober. Wir beten allerdings dafür, dass es der 10. Oktober wird und möchten euch gerne bitten, auch dafür zu beten. Ab dem 10. Oktober habe ich 2 Wochen Herbstferien und so hätte ich einige Zeit frei, um mich um Mirjana zu kümmern. Aber noch wichtiger wäre es, wenn ihr für die Geburt beten könntet, dass sie ohne Komplikationen verläuft. Wir wünschen uns, dass die nächste Geburt auf natürliche Weise verläuft und ohne Kaiserschnitt. Nach der nicht so schönen Erfahrung der ersten Geburt von Fiona sind wir und vor allem Mirjana in dieser Hinsicht natürlich etwas aufgeregt. Aber wir vertrauen auf den Herrn. Noch wichtiger als diese Wünsche, die wir haben, ist uns, dass auch durch diese Geburt und dieses Kind, sowie auch durch Fiona und ihre Geburt, Gott sich verherrlicht und er die Ehre empfängt, egal wie es kommen mag. Danke für eure Gebete, der Herr segne euch. Wir grüßen euch mit 2. Korinther 1, Vers 11, wobei auch ihr mitwirkt durch eure Fürbitte für uns, damit wegen der von vielen Personen für uns erbetenen Gnadengabe auch von vielen gedankt werde um unsertwillen, Mirjana und Tobias mit Fiona. Ja, und gestern Abend kam dann noch die Nachricht, dass das Baby sich gedreht hat. Das lag eigentlich richtig, jetzt liegt es falsch rum. Und wenn es so bleibt, dann wird es auf jeden Fall ein Kaiserschnitt werden. Ja, das könnt ihr auch gerne in die Gebete einschließen. Und ich würde jetzt gerne einmal für sie auch beten an dieser Stelle. Ja, Herr Jesus, ich danke dir für Tobias und Mirjana und Fiona, die aktuell Zeit haben, um sich ganz intensiv mit deinem Wort zu beschäftigen. Und ich danke dir auch, dass es Mirjana so gut geht in dieser Schwangerschaft, dass sie sich wohlfühlt, dass sie auch die Kraft hat, sich um Fiona zu kümmern, dass es ihr wirklich sehr gut geht. Und du kennst den Termin der Geburt, du hast alles vorbereitet und wir bitten dich, dass der Termin einfach so passend ist, dass es auch für sie gut machbar ist, dass es optimalerweise der 10. Oktober sein kann, sodass die Herbstferien dann da sind und Tobias wirklich Zeit und frei hat, um sich um Mirjana, das Baby und Fiona zu kümmern. Wir wissen aber auch, dass alles in deiner Hand liegt und bitten dich, dass du ja wirklich deine Hand über sie hältst, auch über die Geburt und ja, mach es, wenn es möglich ist, dass es eine natürliche Geburt werden kann. Und ja, wenn es ein Kaiserschnitt sein soll, dann nehmen wir auch das aus deiner Hand und wir dürfen auch wissen, dass Tobias und Mirjana das auch tun. Wir bitten dich, dass du dich verherrlichst durch diese Geburt und dass ja, dir dadurch Ehre gebracht wird. Wir bitten dich, dass du Mirjana in dieser Geburt trägst, dass du sie behütest und dass das Kind auch ja, wohlbehalten auf diese Welt kommen kann und ja, ein Segen dann auch für die Familie ist und auch eine ja, Ehre für dich. Amen. Ja, ich habe euch auch was aus unserem Nordseeurlaub mitgebracht, und zwar, was man heute mitbringt, ein Foto. Genau. Das ist an einer Tür angebracht. Ich habe das nochmal, falls man das nicht so gut sieht, einfach nochmal das Symbol rausgesucht und daneben gestellt. Und ich wollte dich einmal fragen, an was denkst du, wenn du dieses Symbol irgendwo siehst? Was verbindest du damit? Was ist so deine Erwartung bei diesem Bild? Ihr müsst da jetzt nicht drauf antworten, aber fragt euch das mal, was verbindet ihr mit diesem Bild, wenn ihr das seht, wenn ihr irgendwo drauf zugeht und dieses Bild seht? Und dann habe ich noch ein anderes Bild mitgebracht, das wird es etwas konkreter. Das habe ich jetzt nicht im Urlaub gemacht, das habe ich im Internet gefunden. Was ist denn deine Erwartung, wenn du jetzt auf so ein Gebäude, wo oben dieses Zeichen dran ist, zugehst? So, was erwartest du dann? Worauf schaust du dann, oder was ist so deine Erwartung, wenn du darauf zugehst? Das erste Bild, das habe ich an einer Arztpraxis gemacht. Das bildet sozusagen die Eingangstür, also die Scheibe neben der Eingangstür direkt. Und das ist ein gängiges Symbol in der Medizin. Wir sehen hier eine Schlange aufgewickelt an einem Stab. Und ich denke, ja, die meisten von uns haben das vielleicht schon mal gesehen, dieses Symbol, das kennen wir, das kommt uns bekannt vor. Das zweite Symbol, das Zeichen einer Apotheke, das ist natürlich jedem von uns bekannt, das kennen wir auf jeden Fall. Und auch hier ist eine Schlange zu sehen, die hier auch so aufgewickelt ist und dann über so einer Schale ist. Hier sieht man so ein bisschen den Kopf. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, dass da so eine Schlange zu sehen ist auf diesem Symbol. Ja, und beide Symbole, die stehen für Gesundheit. Also wenn ich zum Arzt gehe oder wenn ich zu einer Apotheke gehe, dann mein Blick auf die Apotheke richte, dann erwarte ich ja etwas und da erhoffe ich etwas. Und ja, was erwarte ich, wenn ich zu einem Arzt gehe oder zur Apotheke? Dann erwarte ich irgendwie Heilung. Also ich will, dass mir irgendwie geholfen wird. Ich habe irgendein Leiden und das ist jetzt egal, ob ich jetzt wegen Traumzuckermangel, sag ich mal, in die Apotheke gehe, nur weil ich gerne ein paar Traumzucker haben möchte, oder eine Erkältung habe oder auch eine schwere Erkrankung. Wenn ich da reingehe, erwarte ich Heilung. Ich möchte irgendetwas für mich bekommen, damit es mir besser geht. Oder auch wenn ich zum Arzt gehe, dann habe ich ja auch ein Leiden und erwarte irgendwie, dass er mir hilft, dass es mir wieder besser gehen kann. Ich wünsche mir also Heilung. Ich erwarte Heilung, wenn ich mich sozusagen auf diese Gebäude oder auf diese Orte zubewege und mich darauf ausrichte, auf diese Gebäude. Leider ist es jetzt so, dass diese beiden Schlangensymbole direkt aus der griechischen Mythologie kommen, also sie entspringen griechischen Göttern. Das sind im Grunde Götzenbilder, was wir hier finden. Und ja, es zeigt uns irgendwie auch, wie tief so diese griechische Kultur in uns verwurzelt ist. Diese Symbole aus dieser Zeit, dass die einfach auch in unserem Alltag natürlich noch irgendwo drin sind. Jetzt weiß man aber nicht so ganz genau, woher die Griechen wiederum diese Symbole genommen haben, woher die das hatten. Was wir wissen und ja, wo wir uns sicher sein können und sicher sind, ist, dass Mose vor circa 3.500 Jahren auch eine Schlange an einem Stab aufgerichtet hat, die im Grunde sozusagen diesem Symbol hier entspricht. Bei den Israeliten war es dann auch so, dass sie diese Schlange später zu einem Götzen gemacht haben, wie wir später noch sehen werden. Und auch den Israeliten ging es um Heilung. Es war so, dass Giftschlangen sie angriffen und sie starben an diesem Gift und es ging für sie um Leben oder Tod. Also sie erwarteten Heilung, wenn sie sich auf diese Schlange ausgerichtet haben. Denn nur die Ausrichtung auf diese aufgerichtete Schlange hier, sie brachte Heilung. Nur diese richtige Ausrichtung. Und deswegen habe ich das Thema heute auch die richtige Ausrichtung genannt. Das ist sozusagen das Thema heute und wir werden uns den Text aus 4. Mose 21 anschauen. der Begebenheit, wo Mose diese Schlange aufrichtet und sie ihnen Heilung bringt. Und ganz viel von damals, das betrifft uns heute auch. Und wir werden sehen, ja, wie wichtig es ist, die richtige Ausrichtung zu haben, den richtigen Fokus zu haben. Und wir werden auch sehen, was schiefgehen kann oder was passieren kann, wenn wir eben nicht die richtige Ausrichtung haben, wenn wir uns auf etwas Falsches ausrichten und nicht auf das Richtige. Und es ist einfach wichtig, ja gerade heute in dieser, sag mal, Informationswelt, wo so viele Wahrheiten und so viele Entscheidungen und so viel auf uns tagtäglich einprasselt und wir so viel Angebot und so viel Ablenkung erfahren und ja, so viele Wahrheiten und wo man sich alles drum auch kümmern muss, da ist es einfach wichtig, die richtige Ausrichtung zu bewahren. Und es ist wichtig, sich als Mensch einmal im Leben richtig auszurichten, aber es ist auch wichtig, immer wieder die Ausrichtung zu prüfen und gegebenenfalls zu korrigieren, wenn man sie wieder verloren hat. Und da kann der Text heute, da kann uns das, was den Israeliten damals passiert ist, ja eine Warnung sein. Es soll uns sogar eine Warnung sein, damit wir eben nicht in das gleiche Verhalten fallen oder genauso die Ausrichtung verlieren. Ich lese einmal den Text, das ist 4. Mose 21, die Verse 4 bis 9. Da zogen sie, also das Volk Israel, vom Berg Hor weg auf dem Weg zum Roten Meer, um das Land der Edomiter zu umgehen. Aber das Volk wurde ungeduldig auf dem Weg. Und das Volk redete gegen Gott und gegen Mose. Warum habt ihr uns aus Ägypten heraufgeführt, damit wir in der Wüste sterben? Denn hier gibt es weder Brot noch Wasser und unsere Seele hat einen Ekel vor dieser elenden Speise. Da sandte der Herr Seraphschlangen unter das Volk. Die bissen das Volk, sodass viel Volk in Israel starb. Da kamen sie zu Mose und sprachen: Wir haben gesündigt, dass wir gegen den Herrn und gegen dich geredet haben. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns wegnimmt. Und Mose bat für das Volk. Da sprach der Herr zu Mose: Mache dir eine Seraphschlange und befestige sie an einem Feldzeichen. Und es soll geschehen, wer gebissen worden ist und sie ansieht, der soll am Leben bleiben. Da machte Mose eine eherne Schlange und befestigte sie an dem Feldzeichen. Und es geschah, wenn eine Schlange jemand biss und er die eherne Schlange anschaute, so blieb er am Leben. Unterwegs mit Gott. Das ist der erste Punkt heute. Unterwegs mit Gott. Und wir lesen in Vers 4, da zogen sie vom Berg Hor weg auf dem Weg zum Roten Meer, um das Land der Edomiter zu umgehen, aber das Volk wurde ungeduldig auf dem Weg. Also das Volk Israel ist unterwegs. Es ist unterwegs mit Gott. Es ist unterwegs in der Wüste. Und sie bewegen sich jetzt hier weg vom Berg Hor, um das Land der Edomiter, also um Edom, zu umgehen. Und um das zu verstehen, da müssen wir uns einmal den Kontext anschauen. Wo befindet sich das Volk eigentlich und warum umgeht es dieses Land? Und da habe ich einfach einmal eine Karte mitgebracht. Also es ist ja so, dass das Volk aus Ägypten ausgezogen ist mit ihrem Anführer Mose. Er hat sie aus dem Volk der Ägypter rausgeführt. Und nach 3 Monaten kamen sie an den Berg Sinai an. Und dort lagerten sie sich dann und Gott schloss dort einen Bund mit ihnen. Er gab ihnen dann die 10 Gebote und auch viele weitere Rechtsbestimmungen, wo er ihnen einfach zeigte, wie denn ein Leben in Beziehung mit Gott aussehen soll und wie sie sich verhalten sollen. Er gab ihnen viele Rechtsbestimmungen, sozusagen ein Gesetzbuch. Und dort an diesem Berg waren sie ein Jahr lang. Ja, ungefähr ein Jahr waren sie dort und dann brachen sie auf und zogen durch die Wüste bis nach Kadesh. Und das ist hier. Also sie kommen hier irgendwie unten aus dem Süden und sind jetzt hier in Kadesh gelandet. Und auf diesem langen Weg hier durch die Wüste, der 40 Jahre gedauert hat, also wir sind jetzt im 40. Jahr nach diesem Auszug, sie waren nach 3 Monaten an dem Berg Sinai, waren dann dort ein Jahr und sind jetzt 39 Jahre sozusagen durch die Wüste gewandert und sind jetzt hier angekommen in Kadesh. Und auf diesem langen Weg, in diesen 40 Jahren, ist viel passiert. Sie haben diesen Bund mit Gott geschlossen, aber sie haben dann angefangen zu rebellieren und diesen Bund auch zu brechen. Sie rebellierten gegen Mose, sie wollten einen anderen Anführer, sie haben Mose in Frage gestellt, sie haben gegen Gott rebelliert. Dann war es so, dass Mose 12 Kundschafter in das verheißene Land geschickt hat und 10 von ihnen haben gesagt, keine Chance, wir haben da keine Chance, dieses Land einzunehmen. Und nur 2, Josua und Kaleb, die haben gesagt, Gott wird mit uns sein und wir schaffen das mit Gottes Hilfe. Und dann daraufhin hat Gott halt dieses Gericht ausgesprochen, dass diese Generation das verheißene Land nicht mehr sehen wird. Also alle, die dann 20 oder älter waren auf dem Weg, die sollten das Land nicht mehr sehen. Und das ist alles so auf diesem Weg hier passiert. Und jetzt sind sie dort oben. Jetzt ist sozusagen schon eine gemischte Generation da. Es sind noch einige aus der Alten da und auch schon viele aus der Neuen da. Und sie reisen jetzt von Kadesh zu diesem Berg Hor. Hier ist dann Aaron, der gestorben ist. Bei dem Berg Hor, wo sie hier lagerten. Und jetzt lesen wir in dem Text, dass sie von diesem Berg Hor wegzogen, auf dem Weg zum Roten Meer. Also sie zogen hier weg und bogen dann hier ab nach Süden. Und der Grund, warum sie dort nach Süden abbiegen mussten, eigentlich wollten sie hier oben hin, in das Reich der Amalekiter. Und der beste Weg wäre natürlich, hier so durchzugehen. Aber die Edomiter haben ihnen verboten, durch ihr Land durchzureisen. Sie haben gefragt, dürfen wir da durchreisen? Und sie haben gesagt, nein, wenn ihr da durchreist, dann werde ich mein ganzes Kriegsheer sammeln und gegen euch aufziehen. Und das haben sie sich nicht getraut. Das konnten sie sich nicht machen, sich gegen die Edomiter anzulegen. Und mussten daher diesen riesen Umweg auf sich nehmen. Einmal um das Land rumreisen, um dort nach oben zu kommen. Ja, und deswegen sind sie jetzt hier, so wie wir im Text lesen, zogen sie vom Berg Hor weg auf dem Weg zum Roten Meer. Das Rote Meer ist hier unten und deswegen sind sie jetzt gerade irgendwo auf dieser Strecke hier. Also ein riesiger Umweg, den sie machen. Und auf diesem Weg wird das Volk ungeduldig. Und ich habe euch mal ein Bild mitgebracht aus dem heutigen Israel, aus dieser Gegend. Und wir sagen jetzt vielleicht, ja, jetzt wird das Volk schon wieder ungeduldig und sie sind ja ganz oft unzufrieden mit ihrer Situation. Aber jetzt rein aus menschlicher Perspektive zu wissen, man könnte hier so irgendwo durch, nach da, wir müssen jetzt aber hier so rumgehen, durch so eine Gegend, da wird man aus rein menschlicher Perspektive natürlich ungeduldig. So. Also ich kann das verstehen. Ich bin ja schon manchmal genervt, wenn ich nur einen Stau umfahren muss und dadurch einen Umweg in Kauf nehmen muss, dann werde ich schon ungeduldig. So rein aus menschlicher Perspektive kann man das verstehen. Aber Gott war ja mit ihnen und von daher ist es so, dass sie an diesem Punkt schon sündigen, dass sie sich hier schon mit ihrem Herzen von Gott wegbewegen. Sie stellen Gott in Frage. Es wird noch nicht sichtbar. Also Ungeduld sieht man ja nicht im ersten Moment. Das kommt ja aus dem Herzen. Und hier wird es jetzt schon, ist es schon Sünde gegen Gott, dass sie ungeduldig werden. Und in Vers 5 kommt dann aus dieser Herzenseinstellung auch die Tat. Und das lesen wir in Vers 5. Dort steht, und das Volk redete gegen Gott und gegen Mose, warum habt ihr uns aus Ägypten heraufgeführt, damit wir in der Wüste sterben? Denn hier gibt es weder Brot noch Wasser und unsere Seele hat einen Ekel vor dieser elenden Speise. Ja, also hier wird sozusagen ihre Herzenseinstellung sichtbar. Sie sagen, warum habt ihr uns aus Ägypten heraufgeführt, damit wir in der Wüste sterben? Und damit zweifeln sie an Gott, sie zweifeln an seinem Plan. Sie stellen Gottes Ehrlichkeit in Frage, sie stellen Gottes Zusagen in Frage. Und sie geben sich auch irgendwie selbst eine Antwort. Sie sagen ja, damit wir in der Wüste sterben. Also sie werfen eigentlich Gott vor, dass er sie in der Wüste sterben lassen will. Sie kehren seine guten Absichten um in böse Absichten. Sie unterstellen Gott böse Absichten. Sie sagen, Gott, du hast was Böses mit uns vor. Du willst uns sterben lassen. Und dazu kommt noch so eine gewisse Lustlosigkeit oder Trägheit. Sie haben einfach gar keinen Bock mehr auf Gottes Führung. Sie sagen, unsere Seele ekelt sich vor dieser elenden Speise. Also wir wollen das alles nicht mehr. Wir haben darauf keine Lust mehr. Sie haben ja immer dieses Manna bekommen. Jeden Morgen in der Wüste hat Gott sie mit dem Manna versorgt, dem Brot, was sie dann aufsammeln mussten. Und dann hatten sie Nahrung. Sie hatten einfach keinen Bock mehr darauf. Sie waren satt davon und sie haben sich davon geekelt. Sie waren also ungehorsam. Sie haben sich gegen Gott gewendet. Und das ist eigentlich so der eigentliche Grund auch hier. Sie stellen Gott in Frage. Sie zweifeln an Gottes Zusagen, sie zweifeln an Gottes Treue, sie zweifeln an Gott selbst. Und das wird eben vor diesem Ausspruch nochmal ganz deutlich, wo steht, und das Volk redete gegen Gott und gegen Mose. Und das zeigt einfach ihre Einstellung. Sie sind gegen Gott und sie sind gegen Mose. Und sie sehen nur ihre Situation und sie sehen nur ihr Leid, anstatt sich zu Gott zu wenden. Sie hätten sich ja auch mit ihrem Leid an Gott wenden können und es ihm klagen können, aber sich nicht gegen Gott, sondern an Gott wenden. Das wäre dann sozusagen die gute oder die richtige Vorgehensweise. Aber sie haben Gott verworfen, sie haben gesagt, du bist nicht treu, du willst uns hier sterben lassen. Und ja, da möchte ich auch einmal dich fragen, wie sieht das denn bei dir aus? Du bist ja auch unterwegs in deinem Leben. Wie sieht dein Alltag aus? Wie sieht das in deinem Alltag aus? Bist du vielleicht auch oft ungeduldig? Bist du vielleicht ungeduldig, weil du irgendwie auf Arbeit sitzt und dir sagst oder Gott sagst so, warum hast du mich an diesen Platz geführt? Damit ich hier versauere, es gibt hier keine guten Kollegen, es gibt kein gutes Gehalt und ich habe irgendwie keinen Bock mehr darauf. Ich will das einfach nicht mehr. Bist du da vielleicht ungeduldig? Oder sagst du zu Gott, ja, als du mich aus meinem alten Leben herausgeführt hast, da habe ich und ich mein Leben unter deine Führung gestellt habe, da habe ich mir das irgendwie anders vorgestellt. Irgendwie habe ich immer noch so viele Probleme. Also irgendwie, stimmt das denn, Gott, was du so alles sagst und versprichst? Zweifelst du vielleicht auch an Gott, an seinem Charakter, an seiner Treue und an seiner Führung und an seiner guten Absicht mit dir? Zweifelst du da manchmal an seiner Treue? Und ich möchte dich da ermutigen, ich ermutige dich, an dem festzuhalten, was Gott in seinem Wort über sich selbst sagt. Denn das stimmt, nicht deine Situation stimmt, sondern das, was Gott über sich in seinem Wort sagt, das stimmt. Und das werden wir später auch noch sehen, was er da auch konkret in Bezug auf seine Treue aussagt in diesem Text. Die Israeliten, die haben sich falsch ausgerichtet. Sie haben sich gegen Gott gewendet. Sie haben sich auf sich ausgerichtet, auf die Umstände ausgerichtet. Sie haben sich eben nicht mehr auf Gott ausgerichtet. Und das hat Folgen. Sie haben Gott durch diese falsche Ausrichtung haben sie gesündigt. Sie haben Gott verworfen. Und diese Sünde, die hat auch wiederum Folgen. Und das ist Punkt 3, die Folgen der Sünde. Da sandte der Herr Seraphschlangen unter das Volk. Die bissen das Volk, sodass viel Volk in Israel starb. Ja, Gott sendet tödliche Giftschlangen unter das Volk. Und viel Volk stirbt, steht hier. Viele Menschen sterben daran, an diesem Gift. Und wir wissen jetzt nicht genau, was für eine Art Schlange das war. Sie wird hier mit Seraphschlange bezeichnet und das hebräische Wort Saraf steht dahinter und das bedeutet brennend. Also vermutlich war es einfach ein brennendes Gift, es waren vermutlich Giftschlangen und ja, dieser Biss, der muss einfach einen brennenden Schmerz verursacht haben bei den Menschen, sodass sie ja wahrscheinlich schnell gestorben sind, aber es muss ein sehr qualvoller Tod gewesen sein. Denn dieses Gift muss unheimlich gebrannt haben. Das sagt so dieses Wort Seraf oder Saraf aus. Und Gott, der reagiert hier ohne Warnung. Also er reagiert ja oft auf das Fehlverhalten seines Volkes, aber oft warnt er sie oder Mose kann ihn noch irgendwie besänftigen. Aber dieses Mal reagiert Gott ohne Warnung. Mit einem Mal kommen diese Schlangen aufgrund ihrer, aufgrund dessen, dass sie sich gegen Gott gewandt haben, kommen plötzlich diese Schlangen und beißen sie. Und das ist eine Bundesfolge. Also ich habe das ja erst schon erwähnt, dass Gott mit dem Volk am Berg Sinai einen Bund geschlossen hat. Und das Volk Israel, das erlebt jetzt hier die Konsequenz ihrer Sünde. Gott macht ihnen hier deutlich, was passiert, wenn er eben nicht mehr an ihrer Seite ist. Und es passiert genau das, was sie dachten, was passiert, wenn Gott an ihrer Seite ist. Denn sie sterben. Sie haben ja Gott vorgeworfen, du lässt uns ja hier sterben in dieser Situation. Und haben sich dann von Gott abgewandt. Und jetzt passiert genau das, indem sie sich von Gott abgewandt haben, sterben sie. Genau das, was sie Gott vorgeworfen haben, was er machen würde mit ihnen, wenn er an ihrer Seite ist, passiert jetzt, wo sie sich von ihm abgewandt haben. Und um das einmal richtig zu verstehen, um das einordnen zu können, warum denn jetzt hier so eine krasse Konsequenz eintritt, warum das passiert, da ist es einfach wichtig, von diesem Bund zu wissen, den Gott mit seinem Volk Israel am Berg Sinai geschlossen hat. Und deswegen lese ich einmal die Verse 4 bis 8 aus 2. Mose 19. Dort schließt Gott diesen Bund mit dem Volk Israel. Er sagt dort: Ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe und wie ich euch auf Adlersflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe. Wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet und meinen Bund bewahrt, so sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein, denn die ganze Erde gehört mir. Ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Kindern Israels sagen sollst. Und Mose kam und rief die Ältesten des Volkes zu sich und legte ihnen alle diese Worte vor, die der Herr ihm geboten hatte. Da antwortete das ganze Volk miteinander und sprach: Alles, was der Herr gesagt hat, das wollen wir tun. Und Mose überbrachte dem Herrn die Antwort des Volkes. Also es gibt eine Abmachung zwischen Gott und Israel. Gott hat gesagt, wenn ihr meinen Bund bewahrt, wenn ihr mir gehorcht und das tut, was ich euch sage, dann mache ich euch zu einem heiligen Volk. Und Israel hat das unterschrieben. Sie haben gesagt, ja, das wollen wir tun. Wir halten uns an das, was du sagst. Wir sind dir gehorsam. Wir werden das tun, was du sagst. Und Israel hat damit aber auch die Konsequenz akzeptiert. Sie haben das unterschrieben, diese Abmachung. Wenn wir dir gehorchen, dann sind wir ein heiliges Volk. Wenn wir uns aber gegen dich wenden, dann sind wir es nicht mehr und dann werden wir leiden müssen. Und deswegen passiert das jetzt hier so, weil Israel eben diesen Bund gebrochen hat. Und auch wenn wir als Christen von der Sünde befreit sind, wir stehen gerecht vor Gott da, wir stehen vor Gott nicht als Sünder da, durch Christus sind wir gerecht vor Gott, müssen wir aber auch mit den Folgen unserer Sünde leben. Wir müssen damit in unserem Alltag klarkommen oder wir müssen mit diesen Konsequenzen leben. Denn Sünde hat immer Folgen und das sind vielleicht kurzfristige Folgen, wenn ich vielleicht jemanden öfter anlüge in einer Beziehung und dann ist es klar, dass er mir irgendwann nicht mehr glaubt. Und dann ist eine Folge, dass ich irgendwie sein Vertrauen zurückgewinnen muss. Ich muss ehrlich sein vor ihm und er muss es merken und dann wird er vielleicht irgendwann vertrauen. Aber für eine gewisse Zeit muss ich dann unter dieser Folge dieser Sünde leben. Aber es gibt auch Sünden, die uns dann ein ganzes Leben, mit den Folgen müssen wir ein ganzes Leben fertig werden. Wenn es beispielsweise Ehebruch ist und ich danach die Beziehung kaputt geht, dann ist die Beziehung vielleicht für unser ganzes Leben kaputt. Und wir müssen mit dieser gebrochenen Beziehung, mit der Folge dieser Sünde, dann leben. Wir stehen vor Gott als Gerechte da, wir sind gerettet, aber die Folgen, die erleiden wir auch heute. Und auch so, wie dieses Gift sich damals im Volk Israel ausgebreitet hat, würde uns, glaube ich, dieser Text heute auch etwas auf unsere Situation in der Gesellschaft sagen. Denn auch dort ist es so, dass sich momentan ja ein sehr gefährliches Gift ausbreitet, eigentlich in der ganzen Welt. Und es zieht sich durch Familien, es zieht sich durch Freundschaften, es zieht sich durch Arbeitsstellen und es zieht sich auch durch Gemeinden. Und ich denke, in irgendeiner Form ist jeder davon betroffen. Jeder wird von dieser Schlange irgendwie gebissen und die Symptome, die mögen vielleicht ganz unterschiedlich sein. Aber irgendwo hat jeder mit diesem Gift zu kämpfen. Und dieses Gift, das ich meine, das nennt sich Corona, dieses Gift. Und ich meine jetzt nicht diesen Virus an sich, also diese Krankheit an sich. Ich meine auch nicht die Einschränkungen und die Veränderung, die in unserem Leben dadurch eingetreten sind. Nein, ich meine das Gift in unseren Beziehungen. Und ich beziehe mich jetzt in erster Linie auf uns als Geschwister, als Christen, aber auch in Beziehungen zu anderen Menschen ist das der Fall. Und dieses Gift, das nennt sich Spaltung. Und was ich damit meine, das möchte ich einmal an zwei Zitaten deutlich machen. Das eine Zitat ist von Johannes Vogel, dem Leiter der Bibelschule Breckerfeld. Und das zweite ist, das habe ich nochmal abgeändert. Das ist dann sozusagen von mir. Wenn sich so manche Christen in sozialen Netzwerken sowie auch im realen Leben mit dem gleichen Engagement und Zeiteinsatz für die Bibel, evangelistische Einsätze und Mission einsetzen würden, wie sie das für ihre Grund- und Demonstrationsrechte der Ablehnung von Covid-19 und der Maskenpflicht tun, dann wäre Deutschland und vielleicht sogar ganz Europa mit dem rettenden Evangelium erreicht und es gäbe jetzt schon unzählige neue Gemeinden. Und das andere Zitat, wenn sich so manche Christen in sozialen Netzwerken sowie auch im realen Leben mit dem gleichen Engagement und Gründlichkeit für die Bibel evangelistische Einsätze und Mission einsetzen würden, wie sie das für die Verteidigung, Einhaltung und das Übererfüllen der Corona-Maßnahmen tun, dann wäre Deutschland und vielleicht sogar ganz Europa mit dem rettenden Evangelium erreicht und es gäbe jetzt schon unzählige neue Gemeinden. Da gibt es die einen, die übertreffen sogar die Maßnahmen der Regierung. Sie überlegen und überlegen, wie man denn alles ganz genau einhalten könnte und vielleicht sogar noch besser machen könnte. Sie bezeichnen die andere Gruppe pauschal als Leugner, Verschwörungstheoretiker oder sagen zu ihnen, ach so, zu denen gehörst du. Sie interessieren sich gar nicht erst für die Sorgen des anderen und wollen ihm auch gar nicht wirklich zuhören. Am besten werden sie noch aus ihrer Kontaktliste entfernt. Und dann sind da die anderen. Sie schauen ein YouTube-Video nach dem anderen, regen sich über sämtliche Maßnahmen auf, schimpfen über die Regierung und schütteln über die andere Gruppe nur den Kopf. Sie sind zu Verkündigern geworden. Ihre Mission ist es, bei jeder Gelegenheit ihr Gegenüber von ihrer Meinung zu überzeugen und ihnen darzulegen, dass der andere voll auf dem Holzweg ist. Und ich weiß, ich beschreibe hier so zwei extreme Positionen und vielleicht auch etwas überspitzt. Aber ich denke, jeder tendiert so in die eine oder andere Richtung, wenigstens so ein bisschen. Und ich weiß nicht, wieso du so denkst, ob es vielleicht Angst ist. In der einen Gruppe ist es vielleicht Angst vor dem Virus, Angst, sich anzustecken und krank zu werden, ja vielleicht sogar zu sterben. Oder bei der anderen Gruppe, ob es Angst vor der Zukunft ist, vor Einschränkungen, vor Verlust der Freiheit, vor Unterdrückung. Vielleicht ist es auch etwas anderes, ich weiß es nicht. Aber was ich weiß ist, dass dieses Gift spaltet. Es spaltet Freundschaften, es spaltet Familien und es hat das Potenzial, auch Gemeinden zu spalten. Und es ist wichtig, ja, dass die Gemeinde sich dadurch nicht spalten lässt und sich auf die einzige und ewige Wahrheit ausrichtet, und zwar auf Jesus Christus, der gekreuzigt wurde und uns befreit hat von Schuld, von Angst und der treu ist in alle Ewigkeit. Und so wie die Israeliten, wie wir das gleich noch sehen werden, auf die Schlange schauen mussten, um geheilt zu werden, um das Gift in ihrem Körper auszulöschen, müssen wir uns, ja jeder von uns, auf Jesus ausrichten und auf ihn schauen und in erster Linie nach seiner Ehre trachten. Und erst wenn wir als Christen wieder die gleiche Blickrichtung einnehmen, werden wir auch ja, die Wahrheit sehen und auch dementsprechend handeln. Und wenn du ja auf Christus schaust, dann brauchst du keine Angst mehr vor dem Virus haben, denn er hält alles in der Hand. Ihm können wir vertrauen. Er kümmert sich um dich und alles, was geschieht, geschieht in seiner weisen Ordnung und seiner weisen Aufsicht. Und genauso brauchst du auch keine Angst vor der Zukunft haben, vor Einschränkungen, vor eventueller Unterdrückung. Ja, ich kann dir sogar sagen, dass die wahrscheinlicher wird, umso weiter sich die Gesellschaft von Gott entfernt, umso schwieriger wird es für uns Christen. Aber ich kann dir auch sagen, dass Jesus uns Christen da durchführen wird, wenn wir an ihm dranbleiben. Ja, und wenn du den Blick auf Jesus richtest, dann wirst du dir die Sorgen deines Bruders oder deiner Schwester anhören. du wirst deine Geschwister nicht als Corona-Leugner bezeichnen, du wirst sie nicht abfällig mit, ach so, zu denen gehörst du, verurteilen. Du wirst ihnen zuhören, sie ernst nehmen und mit ihnen beten, sie auf Christus und seine Treue und seine Fürsorge hinweisen. Und wenn du den Blick auf Jesus richtest, dann wirst du dir die Sorgen deines Bruders, deiner Schwester anhören. Du wirst deine Geschwister nicht für ihre Vorsicht verurteilen. Du wirst auch nicht versuchen, sie von deiner Meinung zu überzeugen. Du wirst versuchen, sie zu überzeugen, auf Jesus zu vertrauen. Ich will damit nicht sagen, dass man da keine Meinung haben soll oder sich auch keine Meinung bilden soll. Und diese Krise, die ist auch nicht einfach nur eine körperliche Krise. Sie hat eine geistliche Dimension. Und sie prüft jeden von uns. Worauf konzentrieren wir uns? Worauf richten wir uns? Womit beschäftigen wir uns? Worin investieren wir unsere Zeit? Und worum kreisen unsere Gedanken? Ja, wir sind nicht in dieser Welt, um uns an den Umständen der Welt aufzureiben. Wir sind in dieser Welt, um unter den Umständen der Welt Jesus Christus nachzufolgen. Und die Israeliten, die haben ihre Schuld erkannt. Sie haben gemerkt, dass sie sich falsch ausgerichtet haben. Einfach auch aufgrund dieser Folgen, die sie erleben mussten, haben sie gemerkt, oh nein, meine Ausrichtung ist falsch. Unsere Ausrichtung ist falsch. Wir müssen Buße tun. Sie haben ihre Schuld erkannt. Und das lesen wir in Vers 7. Da kamen sie zu Mose und sprachen, wir haben gesündigt, dass wir gegen den Herrn und gegen dich geredet haben. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns wegnimmt. Und Mose bat für das Volk. Ja, sie merken, dass sie falsch gehandelt haben. Aufgrund der Konsequenz, aufgrund dessen, was passiert. Und es ist erst interessanterweise erst das zweite Mal, dass sie selbst sagen, wir haben gesündigt. Oft hat ja Mose dann für sie vor Gott eingestanden. Und einmal haben sie es in Kapitel 14 schon gesagt. Das scheint aber nicht ehrlich gemeint gewesen zu sein, denn sie versuchen im Grunde dann, nachdem sie sagen, wir haben gesündigt, ihren Fehler aus eigener Kraft auszubügeln und handeln wiederum gegen den Rat von Mose. Das scheint nicht ehrlich zu sein, aber hier meinen sie es ehrlich, denn sie bitten Mose direkt, für sie zu beten. Sie bitten Mose, für sie zu beten vor Gott, denn Mose war ja ihr Mittler, also sie konnten nicht direkt sich an Gott wenden, sie mussten das über Mose tun und baten ihn darum. Und sie tun hier Buße, sie kehren um von ihrem Weg, weg von ihrem bisherigen Verhalten. Und das wird auch nochmal ganz deutlich durch die Aussage in Vers 5, denn Buße benennt die konkrete Sünde und das tun sie hier. Sie sagen, wir haben gesündigt, dass wir gegen den Herrn und gegen dich geredet haben. Und in Vers 5 heißt es ja, und das Volk redete gegen Gott und gegen Mose. Das ist ja so die Schuld, die sie dort auf sich geladen haben. Und sie sagen, genau das haben wir getan und das war ein Fehler, dass wir das getan haben, dass wir gegen Gott und gegen Mose geredet haben. Und sie wenden sich jetzt dem Herrn hier zu und tun Buße und bitten um Erlösung. Sie bitten um Befreiung von diesen Schlangen, von diesem Gift, das sie tötet. Sie bitten um Erlösung. Und es zeigt auch nochmal für uns, wenn wir Fehler machen, wenn wir sündigen, dann können wir ja konkrete Buße für konkrete Sünden tun, uns davon abkehren, diese Sünde benennen und zu Gott bringen und ihm um Vergebung bitten. Denn Gott, er tut einen Weg der Erlösung auf. Er erhört das Gebet und bereitet einen Weg. Da sprach der Herr zu Mose, mache dir eine Seraphschlange und befestige sie an einem Feldzeichen. Und es soll geschehen, wer gebissen worden ist und sie ansieht, der soll am Leben bleiben. Gott erhört das Gebet. Er erhört diese Bitte von Mose und gibt Anweisungen. Was macht Gott? Er eröffnet, wie ich sagte, einen Weg zur Erlösung. Er eröffnet einen Weg. Das Volk hatte ja gehofft, dass Gott diese Schlangen wegnimmt. Und das war ja auch die Bitte, die sie an Mose gerichtet haben. Sie sagen, bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns wegnimmt. Gott erhört ihr Gebet, aber er handelt anders. Er sagt, Mose, stelle so eine Schlange auf. Also im nächsten Vers wird sie als eher eine Schlange bezeichnet. Das heißt, eine Schlange aus Bronze oder Kupfer an einem Feldzeichen, also einem hohen Stab, und richte sie auf. Und er sagt, wer gebissen worden ist und sie ansieht, der soll am Leben bleiben. Das sagt Gott zu Mose. Und das ist eine Prüfung für jeden Einzelnen. Es ist nicht so, dass Gott jetzt sagt, okay, Mose, alle Schlangen sind weg und die verschwinden und plötzlich sind alle, allen geht es wieder gut. Nein, so greift Gott hier nicht ein. Aber er bereitet einen Weg der Erlösung und es ist jetzt eine Prüfung für jeden Einzelnen. Denn nur der Gehorsam und der Glaube kann sie retten. Also es ist ein aktiver Schritt, der jetzt von jedem Einzelnen gefordert ist. Es war so, es konnte niemand für den anderen hinsehen. Also mein Nachbar konnte mir jetzt nicht sagen, hey, guck du mal bitte auf die Schlange, damit ich gesund werde. Das ging nicht. Also jeder Einzelne musste daran glauben, dass, wenn er dorthin schaute, er auch geheilt wurde. Und das Volk war groß. In 4. Mose wird das Volk gezählt und es sind um die 600.000 Männer über 20. Das heißt, wenn man jetzt noch nur die Frauen dazu nimmt, sind es über 1 Million Menschen, die dort lebten und es war groß und irgendwo stand diese Schlange und das heißt, wenn man jetzt gebissen wurde, irgendwo im Lager, musste man sich vielleicht sogar auf den Weg machen, ich weiß nicht, wie hoch sie war, aber sich auf jeden Fall aktiv auf diese Schlange ausrichten und man musste daran glauben. Und wer das für Irrsinn hielt, wer sagte, das so einen Schwachsinn mache ich nicht mit, was ist das denn für ein Blödsinn, so ein Teil da anzugucken und dann werde ich wieder gesund, sowas mache ich nicht mit, der starb, der ist gestorben daran. Wer diesen Schritt nicht gemacht hat, persönlich sich dafür entschieden hat, dem zu glauben, was Gott gesagt hat, der ist gestorben. Gott bereitet also einen Weg der Erlösung, nicht direkt. Jeder muss sich entscheiden, diesen Weg einzuschlagen. Diese Schlange, die dann in Vers 9 als eher eine Schlange bezeichnet wird, war später dann für das Volk ein Erinnerungszeichen. Es hat ihnen gezeigt, wie Gott damals geholfen hat. Leider nahm das dann wiederum eine schlechte Entwicklung. Und 700 Jahre später lesen wir dann nochmal in 2. Könige 18, Vers 4 von dieser Schlange. Und da steht, er ist König Hiskia gemeint, also der König damals, er schaffte die Höhen ab und zerbrach die Steinmale und hieb Aschera-Standbilder um und zertrümmerte die eherne Schlange, die Mose gemacht hatte, denn bis zu dieser Zeit hatten die Kinder Israels ihr geräuchert und man nannte sie Nechushtan, genau. Also die Schlange hatte einen Namen und dieser Name bedeutet eigentlich die kupferne, die bronzene oder ein Stück Bronze. Und das ist ein Götzenbild geworden. 700 Jahre später wurde sie zerstört, weil es über Jahre weg ein Götze war, dem angebetet wurde. Und ja, die Israeliten haben dieses Symbol einfach missbraucht. Sie haben dieses Zeichen, was Gott für sie aufgestellt hat, was sie an Gott erinnern sollte, zu einem Gott gemacht. Und auch das darf uns Warnung sein, dass wir nicht Dinge, die Gott uns gibt, mit Gott vertauschen. Beispielsweise Kinder, die Familie, unsere Arbeitsstelle oder Geld. Also dass wir diese ganzen Dinge, die wir haben, dass uns immer bewusst ist, das gibt Gott uns. Und dass wir eben diese Dinge nicht zu unserem Gott machen. Das darf uns hier auch Warnung sein. Und in Vers 9, da tritt dann die Erlösung ein. Also da setzt Mose es um und es passiert so. Da machte Mose eine eherne Schlange und befestigte sie an dem Feldzeichen. Und es geschah, wenn eine Schlange jemand biss und er die eherne Schlange anschaute, so blieb er am Leben. Und ich finde diesen Vers, der ist einfach der Hammer, weil er zeigt etwas, wie Gott ist. Und er zeigt, wie exakt genau das passiert, was Gott voraussagt. Oder was Gott angekündigt hat. Ich habe das mal gegenübergestellt. Das sieht man hier einfach super. Da steht, Gott sagt, mache dir eine Schlange. Da machte Mose eine Schlange. Also er tat genau das, was Gott ihm gesagt hatte. Und befestige sie an einem Feldzeichen. Und befestigte sie an dem Feldzeichen. Und es soll geschehen. Und es geschah. Wer gebissen worden ist und sie ansieht, der soll am Leben bleiben. Wenn eine Schlange jemand biss und er die eherne Schlange anschaute, so blieb er am Leben. Und das ist einfach ziemlich cool, weil es zeigt, Gott ist treu. Genau das, was Gott sagt, das passiert. Und wenn Gott uns etwas aufgibt, uns beauftragt und wir genau das tun, dann wird genau das passieren, was Gott gesagt hat. Es zeigt hier einfach nochmal ganz klar, Gott ist treu. Und genau das war ja das, woran die Israeliten gezweifelt hatten. Sie haben ja gesagt, willst du uns hier in der Wüste sterben lassen? Wir haben keinen Bock mehr darauf. Du bist nicht treu, haben sie gesagt. Du hältst dich nicht an unsere Zusagen. Wir sterben hier doch. Und genau das zeigt Gott jetzt nochmal, wie treu er ist. Wenn du in so einem kleinen Maßstab nochmal so für sie, macht das Mose und Mose macht das genauso und dann wird das passieren und es passierte genauso. Und das zeigt uns dieser Vers. Er zeigt uns, Gott ist treu. Exakt, bis ins kleinste Detail ist er treu. Er hält sich ja bis aufs Wort an das, was er gesagt hat. Und dieses Versprechen, was er gemacht hat, dieses Versprechen der Erlösung für die Israeliten, das war eben dann nicht nur ein leeres Versprechen. Es ist voll von Wahrheit und Genauigkeit. Es ist ganz genauso eingetroffen. Gott hat gesagt, hier ist der Weg zur Erlösung. Geh diesen Weg. Und dann wird das passieren, dann wirst du gerettet werden. Und jeder, der diesen Weg gegangen ist, der wurde gerettet. Ganz genauso, wie Gott es gesagt hat. Ja, und das ist die frohe Botschaft in kompakter Form hier. Das ist das Evangelium in kompakter Form. Wir sind physisch tot, geistlich tot. Wir sind von Gott getrennt. Wir sind, ja, gebissen von der Schlange der Sünde. Aber durch Jesu Tod hat Gott einen Weg der Erlösung bereitet. Und wir haben die Möglichkeit, uns auf ihn, auf Jesus Christus auszurichten, so dass das Gift der Sünde ausgelöscht wird in unserem Leben und wir ewiges Leben bekommen. Und Christus erwähnt es selbst in Johannes 3, in den Versen 14 bis 15. Dort sagt er, und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und generell ist es so, wenn du dich noch nicht für Gott, für ein Leben mit Jesus entschieden hast, dann bist du unterwegs als Mensch und du sündigst und du erlebst die Folgen. Ja, und du hast die Möglichkeit zu erkennen, dass du auf dem falschen Weg bist, dass du dich von Gott weggewandt hast, dass du nicht die richtige Ausrichtung hast. Und du hast die Möglichkeit, Buße zu tun. So wie das Volk Israel, zu Gott zu kommen und sagen, ey Gott, ich habe mich gegen dich gewendet. Ich kehre um, ich tue Buße. Und seit 2000 Jahren steht dieser Weg der Erlösung bereit. Er steht bereit und es liegt an dir, diesen Weg aktiv anzunehmen. Genau wie die Israeliten bei der Schlange. Jeder musste selbst diesen Weg aktiv einschlagen, diesem Erlösungsweg glauben, damit es wahr wurde. Und ich möchte dich ermutigen, diesen Weg einzuschlagen, wenn du das noch nicht getan hast. Aber auch als Christen sind wir unterwegs mit Gott. Und es ist immer wieder so, dass Sünde in unser Leben kommt und wir die Ausrichtung verlieren, denn die Ursache für Sünde, für die Tat, ist immer die verlorene Ausrichtung. Die Tat an sich, wenn ich jetzt neidisch auf jemanden bin, dann ist das nicht in erster Linie die Ursache, einfach, dass ich neidisch bin, sondern ich habe die Ausrichtung verloren. Wenn ich neidisch bin, dann habe ich Gott nicht mehr im Mittelpunkt. Ich sehe mich. Wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie neidisch auf meinen Nachbarn oder so bin, dann sehe ich mich und möchte irgendetwas haben und stelle meine Wünsche in den Mittelpunkt und dann vertausche ich Wahrheit mit Lüge, denn die Wahrheit ist eigentlich, Gott versorgt mich und ich habe in Christus alles, was ich brauche. Aber ich glaube dann plötzlich der Lüge, die sagt, wenn du das hast, was der Nachbar hat, dann geht es dir besser. Das ist die Lüge, die ich zu einer Wahrheit mache. Und wenn ich dieser Wahrheit dann glaube, dann handel ich irgendwie? Ich wende mich von dem Nachbar ab, die Beziehung geht kaputt oder sowas, weil ich mich an ihm störe oder so. Ich baue eine Mauer zwischen uns auf oder ich greife nach den Sachen, was weiß ich, klaue das sogar oder so. Das ist dann die Tat der Sünde, die dann sichtbar wird. Aber ganz am Anfang habe ich irgendwie mich in den Mittelpunkt gestellt und mich irgendwie angebetet und nicht mehr Gott. Ich habe die Ausrichtung verloren. Und so passiert es uns immer wieder, dass wir auch in kleinen Dingen die Ausrichtung verlieren und Sünde in unser Leben kommt. Und darunter leiden wir dann unter den Folgen. Wir erleben die Folgen und leiden darunter. Aber auch wir haben genauso wie die Israeliten die Möglichkeit, Buße zu tun, umzukehren, uns wieder neu auszurichten. Denn wir wissen, das sagt Gott in seinem Wort, er vergibt uns. Er vergibt uns. Und dann dürfen wir unseren Blick wieder auf Jesus ausrichten, uns wieder ganz auf ihn ausrichten, ihn anbeten und nach seiner Ehre suchen. Das müssen wir aktiv tun, das passiert nicht von selbst. Wenn wir darauf nicht achten, dann schweift unser Blick ab. Wir müssen immer wieder aktiv auf Jesus Christus schauen. Wir müssen uns darauf ausrichten. Ja, und wenn du ab jetzt auf eine Apotheke zugehst und dieses Symbol siehst, dann darfst du eine Sache wissen und du darfst dir eine Frage stellen. Du darfst zum einen wissen, Gott ist treu. Er ist absolut treu. Er steht zu seinen Zusagen. Das heißt, wenn du nächstes Mal darauf zugehst, auf eine Apotheke und dieses Symbol siehst, darfst du irgendwie wissen, Gott ist treu. Darauf darfst du dein Leben bauen. Er hält seine Zusagen, egal wie es dir gerade geht. Gott ist so, wie er sich in der Bibel vorstellt und nicht vielleicht, wie du es gerade empfindest. Er ist treu. Und du kannst dich fragen, wenn du auf eine Apotheke zugehst und dieses Symbol siehst mit dieser Schlange, ist mein Leben noch auf Jesus Christus ausgerichtet? Steht er noch im Mittelpunkt? Oder ist irgendwie etwas anderes an seinen Platz gerückt? Vielleicht du selbst, vielleicht deine Arbeit oder irgendwie, ja, hast du die Ausrichtung verloren. Er ist nicht mehr im Mittelpunkt deines Lebens. Ich ermutige dich, deinen Blick auf Jesus zu richten, seine Ehre ja in allen Dingen zu suchen. Denn er gab sein Leben. Wir müssen unseren Stolz und alles, was uns da hindert, uns auf Jesus auszurichten, ablegen. Denn er gab sein Leben, als wir sein Feind waren. Wir haben gegen ihn gekämpft und er ist für uns gestorben, weil wir es ihm wert waren, weil er uns so wertgeschätzt hat, hat er uns dadurch Wert gegeben. Er hat uns gerettet. Wir können nichts aus uns tun, sondern nur alles durch ihn. Bei ihm ist Heilung, bei ihm gibt es Frieden, bei ihm ist das Leben in Ewigkeit. Beten wir, dass er als unser König bald wiederkommt. Und wir möchten jetzt eine Zeit der Stille haben. Wir werden gleich ein Lied hören. In dem Lied geht es darum, sich auf Jesus auszurichten. Auch einfach in der Erwartung, dass er bald wiederkommt. Und das Lied ist von einem jungen Mann komponiert worden, der Miroslav Schrobak heißt. Er hat sich gefragt, was kann ich für Jesus geben? Er hat so viel für mich getan und ich möchte mich auf ihn ausrichten. Ich möchte mich nicht auf irdische Dinge ausrichten. Ich möchte mich auf geistliche Dinge ausrichten. Und das hat er in diesem Lied niedergeschrieben. Das ist wird von einem Chor dann mit ihm gesungen. Und wir hören dieses Lied und ich möchte dich bitten, diese Zeit zu nutzen, diese Zeit der Stille zu nutzen, um deine Ausrichtung zu prüfen, Gott jetzt zu antworten. Vielleicht musst du deine Ausrichtung korrigieren. Vielleicht in der Corona-Thematik bist du übers Ziel hinausgeschossen in der einen oder in der anderen Richtung. Hast du den Fokus auf die wesentlichen Dinge verloren? Aber auch woanders in deinem Leben, in deinem Alltag. Womit füllst du deinen Alltag? Sammelst du Schätze auf Erden oder Schätze im Himmel? Ich möchte dich ermutigen, deinen Blick von den irdischen Dingen wegzulenken, dich abzuwenden davon, auf geistliche Dinge auszurichten. Das möchten wir jetzt in dieser Zeit der Stille tun. Amen.
nein, er schonte nicht sein Leben, er gab sich für uns hin. Oh, ich will ihn nicht enttäuschen, wenn ich dann dort vor ihm bin. Unsere Zeit läuft langsam.
Wir haben begonnen mit dem Hebräerbrief und ich möchte schließen mit dem Hebräerbrief, einen Segen aus dem Hebräerbrief über uns sprechen und ich bitte euch dazu aufzustehen. Der Gott des Friedens, der den großen Hirten seiner Schafe, unseren Herrn Jesus, von den Toten auferweckt hat, nachdem er mit dessen Blut den neuen, ewigen, gültig Bund besiegelt hatte, dieser Gott möge euch die Kraft geben, all das Gute zu tun, das nach seinem Willen durch euch geschehen soll. Durch Jesus Christus möge er in unserem Leben das bewirken, woran er Freude hat. Ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen. Habt einen gesegneten Sonntag. Auf Wiedersehen.